Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Aber im Endeffekt, wenn man das so von außen betrachtet, sieht man immer, ja, da wieder ein neues CT-MRT, dann steht wieder in der Zeitung, da ein paar Millionen, da ein paar Millionen und da Maschine und so, denkst du, wuh, super, ne? Und im Hintergrund dann sowas.
Ja, also das ist sehr schön, dass du das so sagst, weil ich tatsächlich in einem, Vorträge, wenn ich Vorträge halte, ich habe, manchmal geht es eben auch darum, das so ein bisschen dem Publikum da vor Augen zu führen, die überhaupt nicht aus der Medizin kommen. Und ich habe mal zwei Slides, die habe ich damals mal gemacht das waren so, ohne jetzt den Namen zu nennen, Beratungsunternehmen, genau, die wollten mal, hatten mich gebeten, mal einen Vortrag zu halten über ja, Digitalisierung, KI in der Medizin und so weiter. Und da habe ich genau das Beispiel gebracht. Ich habe dann eine Slide gezeigt mit PET-MRT, Sequencer, also Gensequenzierung, modernstes Ultraschallgerät, OP-Roboter, also alle diese Dinger, die bei uns hier rumstehen, die gibt es, keine Frage. Und alle denken, wow, Hightech-Medizin. Dann habe ich auf dem nächsten Slide gezeigt, was es eben auch gibt. Das war ein Foto von einem Faxgerät und das war ein Screenshot von der normalen klinischen Software, vor der Leute den ganzen Tag sitzen, und die sah irgendwie aus wie so eine NetObjects Fusion Website von 1994 oder so. Na? Wirklich. Und da haben die alle gelacht, weil die gedacht haben, ich mache einen Witz. Und als sie gemerkt haben, nee, das ist nicht irgendwie ein Witz, sondern das ist das, womit wir wirklich zu tun haben an einer großen Uniklinik in Deutschland, da waren die alle ganz betreten. Und die haben dann danach zu mir gesagt, was, das kann doch nicht wahr sein, nimm auf die Schulter und lauf, du Armer.
Die Rohrpost hättest du dazu fotografieren können.
Naja.
Ja, unglaublich. Du hast das ganz kurz erwähnt, Robotik und so weiter und immer auch bei uns heißt der Michelangelo, glaube ich, heißt der, den wir da haben, unser Roboter da in Innsbruck. Und das, was du machst mit Machine Learning, künstliche Intelligenz oder Prozessoptimierung in der Klinik, ist es ein anderes Bild und auch nicht so leicht fotografisch darzustellen, wie das, was wir als erstes gehört haben, als wir über KI in der Klinik gehört haben. Da waren nämlich dann gleich die Pflegeroboter, die dann die ja. Leute aus dem Bett heben und wieder rein und so weiter und so fort. Das ist ja sehr, wie soll ich sagen, viel, viel Konfliktpotenzial in sich birgt, nicht? Weil keiner will sich von, oder wenige wollen sich von einem Roboter pflegen lassen. Ihr macht es aber weit weniger optisch darstellbar, allerdings ihr macht ja genau das, was dem Ganzen zuträglich ist. Ihr sorgt dafür, dass die Leute mehr Zeit haben, um am Menschen zu arbeiten und nicht da herum zu telefonieren oder irgendwelche Faxe zu identifizieren oder zu entziffern.
Ja, ganz genau. Also das Problem ist, dass wer berichtet über KI in der Medizin, das sind ja in der Regel Medien. Und wenn das nicht gerade ein Podcast ist, dann sind das immer irgendwie Magazine oder es ist TV oder so. Und was wollen die? Die wollen Bilder machen. Und wenn die Bilder machen wollen, dann sagen die kommen hier sternlich bei uns ins Institut und sagen, machen wir mit uns einen Artikel oder irgendwas, ein Interview oder irgendwas. Und dann kommt immer ein Fotograf mit und der will Fotos machen. Und ja, und dann kommt immer die Frage, habt ihr nicht irgendwie einen Roboter, den wir fotografieren können? Ja, wir haben so ein paar Roboter, und dann sagen wir immer, aber Robotik ist nicht gleich KI. Das kann man nicht gleichsetzen. Ja, aber wir müssen das ja irgendwie bildlich transportieren. Und das, was ihr da macht, ne, mit diesen Optimierungen und so, da kann man ja kein Foto machen. Und so kommt es, dass irgendwie in der Allgemeinheit dieser gar nichts gegen den Pflegeroboter. Ein Pflegeroboter hat durchaus, also wir haben ein kleines Beispiel. Die Menschen, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, werden in der westlichen Welt immer übergewichtiger. Und denk an eine 1,59 große zierliche Krankenpflegerin, die dann eine 150 Kilo Patientin umlagern muss, und das muss ja ständig passieren, wenn die Bettlerin ist, damit die keinen Dekubitus, das ist so ein Geschwür von zu langen Liegen, bekommt und solche Dinge, die macht sich natürlich den Rücken kaputt. Und wir verheizen da unser Personal. Wir müssen zum Beispiel in der Radiologie Patienten ja permanent von den auf die Geräte lagern, umlagern, also aufs CT, ins Bett, hin und her. Als Assistenzarzt kenne ich da nie von, haben wir ständig gemacht und mit mehreren Leuten. Da gibt es halt natürlich so Hilfsmittel, aber letztendlich die Leute, die das jeden Tag rauf und runter machen, die werden da verheizt, die machen sich den Rücken kaputt. Ne? Und von daher, so Pflegeroboter im Sinne von Menschen, wir haben bei uns auch Exoskelette angeguckt und so weiter. Das sind schon gute Sachen. Aber das hat erstmal gar nicht viel mit KI zu tun. Ne?
Genau.
Und das ist eben das große Missverständnis, dass also sich diese mediale Überrepräsentanz von Robotern in jeglichen KI-Artikeln, alle Menschen denken, das sind jetzt irgendwelche Roboter, die in welchen Krankenhäusern. Und dann kommt da noch so ein Spinnerter Elon Musk, der da von seinem Optimus erzählt, der irgendwie in ein paar Jahren was. Und dann schnappen die Leute natürlich über und denken, ich will nicht von einem Roboter behandelt werden. Natürlich nicht. Ja. Wir wollen auch niemanden mit Robotern behandeln. Ne? Also, ja, um das mal klar zu sagen.
Ja, hochinteressant.
Also, den Satz muss ich nochmal korrigieren. Wir wollen nicht, dass autonome Roboter jetzt irgendwelche Menschen ersetzen. Doch OP-Roboter sind extrem gut. Die können, wenn sie von Menschen gesteuert werden, extrem gute, hochpräzise Medizin erlauben, mit ganz minimalinvasiv viel kleinere Schnitte machen, ganz präzise, schnellere Wundheilungen, haben riesen Vorteile. Ich rede jetzt hier von irgendwelchen Roboterärzten, die irgendwie durch die Gegend laufen. Das wollen wir nicht.
Ja, ich hab es jetzt nicht ganz evident, allerdings eben gelesen von einem Roboter-Einsatz bei uns da in Innsbruck. Also das sind ja so stationäre OP-Roboter, der dann wiederum von einem Spezialisten gesteuert wurde, der am anderen Ende von Österreich gesessen hat, weil es einfach ein schneller Einsatz nötig war und der dann nicht herkommen hätte können. Das macht ja absolut Sinn.
Ja.
Also ferngesteuerte OP sozusagen, Remote-OP. Und gibt sicher auch noch Bereiche auf der Welt, wo das noch mehr Sinn macht, wo einfach die Versorgungsdichte nicht gegeben ist. Da sehen wir ja alle Verwendter.
Ja, also der Da Vinci-Roboter, der ist meines Wissens sogar entwickelt worden damals fürs US-Militär. Mhm. Ich meine, die waren zumindest die ersten, die es finanziert haben damals, die Entwicklung, weil sie gesagt haben, na, wenn wir Soldaten haben, die an der Front verletzt werden, dann können wir die mit so einem Roboter von Remote eben operieren. Ich glaube, das wird dann irgendwie nicht fortgeführt. Ich weiß nicht mehr, warum, Latenzen oder was auch immer. Aber ich glaube, das war der initiale Gedanke damals für die Entwicklung dieser Roboter.
Ja, genau. Der Da Vinci, der ist auch bei uns im Einsatz. Ja, genau. Ja, interessant. Gut, also wir in der IT bewegen uns oft abseits des bildlich Darstellbaren. Jetzt wieder Vorteil, wenn man ein Dashboard hat, ein Leitstand. Kann man sich so irgendwas abbilden. Und haben trotzdem einen unglaublichen Hebel, um das Leben vieler Menschen besser zu machen. Und ein interessanter Aspekt, genau, das wollte ich nur sagen, weil du sagtest, ihr müsst immer abwägen in der Radiologie, ob diese zum Beispiel CT-Anwendung zumutbar ist, ob es nicht Körperverletzung ist. Von außen hört man ja eher oft das Thema, jetzt geben Sie mal keine CT, weil das kostet Ihnen wieder viel zu viel und so weiter. Ja. Der Aspekt kommt oft gar nicht bei Patienten an, dass das ja aus Vorsicht dem Patienten gegenüber sehr wohl überlegt eingesetzt wird. Wie ist denn da euer oder deine Wahrnehmung? Gibt es da auch noch Hebelmöglichkeiten, die diese Kommunikationsschwelle, also das ist auch so Art UX-Design, diese Kommunikationsschwelle zu verbessern, dass man das Verständnis zwischen Arzt und Patient verbessert?
Ja, das ist im Prinzip haben wir es gerade schon gehabt, wenn wir als Radiologen mehr Zeit haben, mit den Patienten auch zu reden, dann kann man solche Sachverhalte natürlich auch kommunizieren. Wenn wir aber stattdessen irgendwie durch die Gegend telefonieren und irgendwelche Dinge machen müssen, die wir eigentlich viel besser an Maschinen delegieren könnten oder mit guter IT, mit smarter IT anders lösen könnten, dann hätten wir, und das ist hier, glaube ich, das ist auch ein großes Anliegen von mir, ich sag mal, manchmal ist ein bisschen plakativ, aber ich finde, das bringt es schön auf den Punkt, die Medizin mit Maschinen wieder menschlicher machen. Mit Maschine meine ich jetzt KI oder Software, ne? Weil wenn die uns entlasten von diesem Quatsch, dann haben wir einfach mehr Zeit und die allermeisten Menschen in der Medizin, die haben sich für den Beruf eigentlich entschieden, weil sie auch gerne mit Menschen arbeiten und arbeiten wollen. Und wenn die sich dann irgendwie wiederfinden in so einer in so einem Umfeld, wo sie 60% ihrer Arbeitszeit vor einem PC verbringen, mit schrecklichen Prozessen und schrecklicher Software, und irgendwelche Dokumentationen durchführen müssen und administrative Aufgaben oder durch die Gegend telefonieren, das macht viele in der Medizin auch unglücklich. Ich meine, und damit meine ich jetzt nicht nur die Patientinnen und Patienten, die sind auch unglücklich, weil sie nie jemand zu Gesicht bekommen. Ne? Das ist ja der Klassiker, den man hört aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, ich sehe jetzt seit Tagen im Krankenhaus und da kommt nie einer vorbei. Die Patientinnen und Patienten haben natürlich ein Bedürfnis, ist ja völlig verständlich, auch zu reden, dass ihnen jemand was erklärt. Die Leute, die ihnen aber was eigentlich auch erklären müssten und es auch tatsächlich eigentlich ja wollen, aber keine Zeit haben, weil sie in irgendwelchen schrecklichen IT-Prozessen festhängen, dann haben wir ein ganz fundamentales Problem in der Medizin. Und das müssen wir anpacken und lösen. Und dann wird die Medizin für beide Seiten auch besser.
Cool, wirklich toll. Und ich behaupte, wir können diese, was du gerade gesagt hast für die Medizin, auf ganz, ganz viele Bereiche unserer Wirtschaft und Verwaltung übertragen. Ja, also wir als alle hier, oft mit uns beschäftigt, uns aufhalten oder beschäftigen mit Dingen, wo du denkst, das kann es doch nicht sein. Und in dem Punkt würde mich noch was sehr interessieren. Man, ihr macht das jetzt schon lange, ihr seid da, habt da gute Infrastrukturen aufgebaut. Erfahrungsgemäß ist es so, dass diese Systeme, aus denen diese Daten kommen, doch eher Silos sind. Das ist eine infrastrukturtechnische Frage. Wie ist es euch gelungen, tatsächlich diese Silos miteinander zu verbinden oder abzugreifen? Weil oft einmal sind ja die, wie soll ich sagen, denen diese Silos gehören, unter Anführungszeichen, oder die erschaffen haben, nicht ganz so kooperativ.
Genau, zwei Dinge. Das erste ist erstmal die technische Frage zur Interoperabilität, die ich vielleicht zuerst mal vorweg beantworten würde, weil diese Silos haben ja ganz eigene homegrown proprietäre Datenmodelle, die oft auch nicht oft mal irgendwie durchdacht erstellt wurden, sondern über einen langen Zeitraum einfach gewachsen sind. Jeder kennt das, eine Datenbank, und dann wird die immer weiterentwickelt und irgendwann denkt man sich so, oh, ein richtig schönes Datenmodell ist das jetzt nicht mehr, ne? Aber im Betrieb muss dann, da kommt noch eine Tabelle dazu und da ein Index, da eine Column und so. Und so ist das ja bei diesen Systemen auch. Das sieht man auch, wenn man in die Datenbanken reinguckt. Gut, da gab es zum Glück, als wir damit angefangen haben, dann gar nicht so viel später das sogenannte FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources. Das ist ein internationaler Standard, der es ermöglicht, Daten im Gesundheitswesen semantisch interoperabel zu beschreiben. Und glücklicherweise nicht wie sonst in der Medizin alles neu erfindet, sondern auch etablierte Technologien, JSON, XML, REST-APIs, HTTP, Transport Layer, OpenAuth und so weiter, kann ich jetzt lange fortführen. Aber alles das, womit man auch in der regulären IT außerhalb der Medizin eigentlich viel Kontakt hat und was bewährt ist und wo es auch viele Tools gibt, das alles wiederverwendet. Gleichzeitig aber viele Konzepte, die in der Medizin in verschiedenen Standards oder Standardisierungsbemühungen mal schon mal entwickelt wurden, aufgegriffen hat. Also man hat eigentlich versucht, man aus allen Bereichen das Gute zu nehmen und daraus ein konsistentes Ecosystem ist es eigentlich, ein Datenmodell, aber auch ein Datenaustausch. Also REST-APIs hatte ich gerade schon gesagt, Messaging, aber auch viel mehr. Es ist ein richtiges Ecosystem. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, da war das noch so in der Entwicklung begriffen, da war ich direkt on fire, sage ich immer. Und ich war sofort, ich habe gesagt, das ist genau das, worauf ich eigentlich immer gewartet habe, was es braucht. Und dann haben wir angefangen, unsere Prozesse so umzugestalten, dass wir die Daten aus den Silos rausholen. Und jetzt sage ich gleich, wie wir das machen, in dieses FHIR-Format transformieren und dann im FHIR-Format auch persistieren und verfügbar zu machen. Und die ganzen Apps, ob es das Patient Dashboard ist oder die Lungenarterienembolie-App, von der ich da gerade gesprochen habe, die sprechen alle direkt mit unserem FHIR-Repository über standardisierte FHIR-APIs. Jetzt der von dir sehr berechtigte Einwand, was ist denn mit den Herstellern dieser Datensilos? Ja, die sind davon nicht immer so begeistert. Das hat verschiedene Gründe. Manchen könnte man unterstellen, sie möchten natürlich die Hoheit über die Daten behalten. Und das ist natürlich auch naja, etwas, was einem auch nachhaltig die Position in einer IT-Landschaft sichert, wenn keiner an die Daten kommt. Weiß gar nicht, also ja, das klingt erstmal nachvollziehbar. Ich Ich spreche aber ja auch mit Leuten aus diesen Industrien immer wieder und auch mit Entwicklern. Und ich muss sagen, von außen kann man denen sowas natürlich immer schnell unterstellen. Auf der anderen Seite, wenn ich mit den Leuten spreche, auf einer auch informellen und Arbeitsebene, habe ich es eigentlich immer mit Leuten zu tun, die wollen auch schon das Gesundheitswesen besser machen und die wollen nicht mit ihrer Software dem im Weg stehen. Ja, die haben oft andere Gründe. Es gibt da keine Budgets für. Das wird natürlich auch Krankenhäuser, wenn die eine Ausschreibung machen, die auch wieder alle kein Geld haben, die sagen natürlich, ja, kann ich jetzt für eine interoperable API nochmal irgendwie 100.000 Euro extra zahlen? Nö, brauche ich doch gar nicht. Es gibt viele, viele Gründe, warum das so ist, wie es so ist. Da will ich jetzt gar nicht so unbedingt so ein Fingerpointing machen. Tatsächlich muss man aber sagen, haben wir den Vorteil natürlich und die Hersteller solcher Systeme, die haben natürlich, die wollen natürlich auch deswegen nicht unbedingt, dass die Leute da so tief in die Systeme reingehen, weil sie natürlich auch Angst haben, dass jemand was kaputt macht. Und sie dann am Ende, die haben ja alle mit uns irgendwelche Maintenance-Verträge, dann am Ende aufzudecken, dass da irgendwer einen Fehler gemacht hat und die gar nichts dafür kommen. Also, na, wenn erst ein System nicht mehr läuft, wird erstmal auf den Hersteller, Betreiber des Systems gezeigt. Und der muss dann erstmal nachweisen, dass vielleicht ein anderer was kaputt gemacht hat, der da irgendwie seine Finger im Spiel hatte. Deswegen waren wir da von Anfang an immer sehr sensibel. Wir haben natürlich den Vorteil, wir sind eine große Uniklinik. Wenn wir was wollen von einem Hersteller, dann überlegen die sich natürlich auch zweimal, ob die da Nein sagen. Und wir haben natürlich auch mit allen ein langjähriges, teilweise jahrzehntelanges, vertrauensvolles Verhältnis, eine gute Zusammenarbeit. Die wissen auch, dass wir schon wissen, was wir tun. Und dementsprechend kann ich nochmal zu der technischen Umsetzung sagen, wir haben das meiste holen wir uns direkt aus den in der Regel relationalen, nicht in der Regel, eigentlich immer relationalen Datenbanken der Systeme, die darunter sind, ob es ein Oracle ist oder eine Sybase oder so, MS SQL, die üblichen Verdächtigen. Wir haben recht umfangreiche ETL-Prozesse geschrieben. Kann ja vielleicht ein bisschen in deinem Podcast mal ein bisschen technischer werden. Also wir haben das alles gebaut auf Basis der JVM, weil wir eben mit dem im Java-Ecosystem die zuverlässigsten und umfangreichsten Enterprise-Ready-Libraries haben, um mit diesem ganzen System zu interagieren. Da kann man schon anfangen, dass wir zum Beispiel auf dem JDBC-Layer, der überhaupt erstmal JDBC alleine ist erstmal genial, weil man damit quasi jede Datenbank einen zuverlässigen Treiber hat. Und dann gibt es darüber, ich weiß nicht, ob du Juke kennst, eine Datenbank-Abstraktionsschicht, die da arbeitet der Compiler für dich, wenn irgendwo sich ein da, also erstellst aus einem relationalen Schema einer Datenbank, erstellst du wirklich typsichere Klassen, die du dann verwendest in deinem Code. Das heißt, du hast nicht mehr irgendwelche Embedded SQL-Strings, die dir um die Ohren fliegen können, sondern es ist alles type-safe Code, der Compiler checkt zur Compile-Time, dass das, was du deinem SQL machst, alles richtig ist und du den richtigen Datentyp zurückbekommst, die Tabelle überhaupt existiert, die Column existiert und so. Das bedeutet, in dem Moment, in dem dein Code kompiliert, kannst du schon mal ziemlich sicher sein, dass dein SQL zumindest syntaktisch korrekt ist. Das ist schon mal echt viel wert, gerade wenn du das Schema nicht unter Kontrolle hast, ne, sich zum Beispiel mal durch ein Update eines Quellsystems ein Datenbankschema ändert. Dann, und du rekompilierst und dann knallst beim Rekompilieren anstatt erst später in Betrieb. Das ist extrem wertvoll. Dann haben wir das Ganze, wir haben das Ganze in Scala gebaut und dann das Akka-Framework verwendet um halt den hohen, wir haben ja teilweise einen hohen Durchsatz an Daten, um dann halt alles Streaming zu haben. Wir sind aber gerade dabei, tatsächlich das kompletten, also das ist unsere ETL-Engine, wie sie läuft und wie wir permanent aus den Systemen, wir sind da. Viel läuft leider über Polling, weil das System eben an der einen oder anderen Stelle haben wir auch in der Zusammenarbeit mit Herstellern, die uns erlaubt haben, irgendwo einen Trigger zu setzen oder die haben für uns einen Trigger eingebaut, was ja auch zeigt, dass die Hersteller nichts verhindern wollen, sondern schon mitmachen. Wir sind aber gerade dabei, unsere ganze ETL-Engine neu zu bauen, neu zu schreiben und einen ganz anderen Stack. Also nicht ganz anderen Stack, aber das wird jetzt alles Kafka-basiert sein. Es wird also, wir versuchen so viel wie möglich über CDC, Change Data Capture, Debezium kennen vielleicht einige als Open Source Variante davon, direkt auf die Writer-Headlocks der Datenbanken oder die entsprechenden Äquivalente zu gehen, dann also quasi direkt den Change zu bekommen und nicht pollen zu müssen. Das entlastet natürlich auch die Datenbank dann. Dann über Debezium in Kafka. In Kafka ist dann quasi die Schicht, wo wir alles zusammenführen, alle Datenquellen. Und dann geht es weiter mit Apache Flink, dort dann verschiedene Transformationsschichten zu haben, bis wir am Ende Fire haben. Das Fire geht auch nochmal durch Validierungsschichten und so weiter. Und am Ende wird es dann in Fire Repository geschrieben. Die Datenbanken, für die es keinen Change Data Capture gibt, ältere Sybase oder so zum Beispiel, da müssen wir weiter pollen. Oder wir haben teilweise auch tatsächlich Messaging-Systeme wie HL 7v2. Das ist ein etabliertes Messaging-Format in jedem Krankenhaus der Welt, wisst ihr das finden. Da kriegen wir die Daten, dann die HL7-Messages per Push, die werden dann auch in die Pipeline gegeben. DICOM sind die Bilder aus der Radiologie, die kriegen wir auch gepusht, die gehen dann auch in die Pipeline rein. Das Schöne ist, ne, das konvergiert dann alles in Kafka. Und wir können dann tatsächlich auch in Kafka, Speicher ist ja nicht mehr so teuer heutzutage, können in Kafka also auch weitflächig persistieren, sodass wir, wenn wir einen Reimport machen und einen Replay oder so, dass wir dann nicht mehr auf die Quellsysteme gehen müssen, sondern einen kompletten Replay aus dem Kafka machen können. Und dann natürlich auch die Betriebsinfrastruktur der klinischen Datensilos damit komplett entlasten von solchen Sachen. Und das wollen wir in Q1 oder Q2 nächsten Jahres, zumindest in der ersten Version, auch mal Open Source stellen und hoffen, dass da viele Leute mitmachen. Das Ganze hat schon einen Namen, das wird Volcano heißen, weil es ja Feuer spuckt, Fire. Genau. Ja,
Wahnsinn, Wahnsinn. Also man sieht schon, welche Abhängigkeiten da dahinter sind, gell? Und der spannende euer Ansatz, weil ihr macht es ja euch dann auch im operativen Betrieb ein Stück weit unabhängiger von den Quellsystemen, weil das natürlich auch
genau.
eine höhere Störanfälligkeit hat, wenn die Kette immer länger wird.
Ja.
Kann ja mal so ein System offline oder in Wartung oder schon was sein. Liebe Zuhörer, du hörst, also es ist jetzt nicht gerade Kindergeburtstag da, sondern da ist schon was dahinter, um wirklich diese Systeme auf eine Plattform zu bringen, die dann wirklich im Klinikalltag Zeitsport, Geldsport und vor allem Qualität der Patienten und möglicherweise sogar Überlebensmöglichkeiten der Patienten zur Verfügung stellt. Hochinteressant zu hören, was es alles braucht, um im Hintergrund, um so einen Betrieb am Laufen zu halten. Und sehr schön zu hören, dass es Leute gibt, die sich nicht mit dem Status quo zufriedenstellen, sondern wirklich Verbesserungen betreiben wollen. Und ich wiederhole es nur, also in dem Fall ist es nicht kommunizieren, also nicht verkaufen, tatsächlich unterlassene Hilfeleistung. Also diese Botschaft könnte mir in die Welt einen kleinen Beitrag dazu machen mit diesem Podcast, dass diese Botschaft rausgehört. Und ich hoffe und ich wünsche euch wirklich für euer Open Source Projekt einen durchschlagenden Erfolg, auch für eure kommerziellen Projekte, die ihr vorhabt, weil ihr einen wirklich riesengroßen Mehrwert liefern könnt, um die Ressourcen besser, schneller und effizienter an Patienten zu bringen und auch patientendienlicher. Echt cool,
Vielen
super.
Dank.
Ich bin tief beeindruckt. Wir könnten wahrscheinlich nur 3 Stunden weiterreden, also ich schon. Also du wirst noch ein paar andere Sachen vorhaben. Mir bleibt jetzt eigentlich nur zu fragen, ob es noch irgendwas gibt, was du nur raushauen willst, wo wir jetzt heute nicht dazu gekommen sind.
Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen erwähnen, dass ich auch, also ich meine, wir machen das jetzt hier im Krankenhaus, im Umfeld einer konkreten Klinik. Es gibt aber auch ganz viele wichtige Initiativen, die Medizininformatik-Initiative in Deutschland, das Netzwerk Universitätsmedizin. Die Gematik in Deutschland habe ich früher viel drüber geschimpft, war immer neidisch auf eure Elga. Ich finde da immer, ich finde das immer noch was gut, was ihr gemacht habt. Aber die Gematik hat sich echt gemacht. Ich komme gerade aus es gibt auf europäischer Ebene viele Initiativen, HL7.org, also die HL7-Organisation sowieso. Also es gibt, jetzt könnte man das endlos weiter aufzählen. Es gibt unglaublich viele Initiativen, die ganz wichtige Arbeit machen. Fire ist ja auch nicht vom Himmel gefallen und sowas. Profilspezifikation, Terminologie-Server und so weiter. Das sind, ich sage da immer, wenn es englischsprachig ist, we are standing on the shoulders of giants. Ich weiß nicht, sagt man es im Deutschen auch, auf der Schulter von Giganten stehen, weiß nicht genau. Aber also man muss echt man, also wir bauen da auch auf so vieles auf, was die Open Source kann, was Leute ehrenamtlich Open Source beigetragen haben. Das ist so eine riesige Community. Und die muss man natürlich auch, also weil es ist ja immer jemand, der weit, ganz weit unten Grundlagenarbeit macht, der wird dann in der Regel nicht so erwähnt. Und wenn jemand vorne sagt, guck mal, hier haben wir einem Patienten geholfen, das ist immer das, was dann so in Erscheinung tritt. Und das heißt, ich möchte da noch die Lanze brechen, dass da auch mehr Awareness geschaffen wird, wie viele Leute da an solchen Sachen eigentlich mitarbeiten und beitragen. Das ist eine riesen Community von Leuten und die machen das zum größten Teil sogar ehrenamtlich, aber mindestens auch mit überaus großem, überdurchschnittlichen Engagement und weil sie einfach für die Sache brennen. Und das muss einfach auch mal erwähnt werden.
Danke, danke, Felix. Das lesen wir gerne an, wie viele Menschen sich da einbringen und eben auch unsichtbar sind. Und auch diese großen Sprünge oder diese plötzliche Übernachterfolge, ja, wie du sagst, auf der Vorarbeit vieler beruht. In Wahrheit ist es meist Evolution und nicht gerade Sprunginnovation.
Genau.
Felix, vielen, vielen herzlichen Dank für die Bereitschaft da hier zu Gast zu sein, Auskunft zu geben, zu sprechen. Vielen Dank für deine Begeisterung für dieses Thema, für deinen Einsatz und dafür, dass du diese Technologie oder diese Technologien für uns alle positiv einsetzt. Danke dir.
Gerne. Danke für die Einladung.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.